Wir sind ja mittendrin in der Bergpredigt und heute kommen wir zu Vers 9. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Das Wort, das hier steht, ist ein Wort, das gibt es im Deutschen nicht. Und zwar ein Deutscher würde so etwas nie sagen. Das Wort heißt eigentlich, wenn man es genau nimmt, Friedenstuende. Es gibt im Deutschen keinen Ausdruck, wo man sagt, ich tue Frieden. Teilweise wurde es auch mit Friedfertigen übersetzt, Friedenstifter. Also wenn man es genau nimmt, dann heißt das Wort jemand, der Friede Jesu Christi auslebt. Und darum kommt da die Passage, wo es dann heißt, sie werden Söhne Gottes heißen. Und ich denke, das müssen wir zuerst lesen, Römer 8. Vers 15 bis 17. Und zwar hier ein entscheidender Punkt. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen oder der Sklaverei. Das ist ein Wort, wo man gleich übersetzen könnte. Dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Jetzt kommen wir zum ganz zentralen Punkt. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass die Evangelien geschrieben sind zu einer Zeit, die noch unter mosaischem Gesetz war. Das ist einfach so. Galater 4, 4 bis 7 sagt, Gott sandte seinen Sohn, von einer Frau geboren, unter das Gesetz getan. Der Jesus musste das mosaische Gesetz zuerst erfüllen. Das heißt, alle vier Evangelien sind Zeitalter des Gesetzes. Die Erlösung war nicht fertig. Sondern erst als der Jesus am Kreuz stirbt, wirklich tot ist, ins Totenreich geht, aus den Toten aufersteht und wirklich in den Himmel fährt und sein Blut das innerste Heiligtum auf das Sühnedeckel sprengt, ist 3. Mose 16 in den himmlischen Örtern, nämlich der Versöhnungstag, erfüllt. Und jetzt erst beginnt mit der Ausgießung des Heiligen Geistes das Zeitalter der Gemeinde. Und das muss man immer beachten, auch bei den Evangelien. Und das Zeitalter der Gnade hat ein Merkmal. Jetzt können wir ja fragen, Abraham ist laut Römer 4 der Vater der Gläubigen. Aber was ist ein Unterschied zwischen Abraham und mir? Jeder von uns, und ich als Gläubiger, ob ich schwach bin oder stark bin, habe etwas, was Abraham nicht hatte. Wir alle haben unendlich mehr als zum Beispiel ein Abraham. Und darum sagt auch der Herr Jesus, obwohl Johannes der Täufer der größte vom Weibe geborene Mensch war, ist der kleinste im Reich der Himmel größer als er. Weil jeder, der zum Himmelreich gehört, ist nicht von einer Frau geboren, das ist er auch. Aber schon neben dem Effekt, er ist geboren aus Wasser und Geist. Er ist wiedergeboren. Und ein Wiedergeborener hat der Geist der Sohnschaft. Und da kommen wir jetzt zu einem wichtigen Punkt. Wenn jemand den Geist der Sohnschaft nicht hat, kann er das, was der Herr Jesus hier als Glückseligpreisung sagt, nicht tun. Kein Mensch kann Friede ausleben, der nicht wiedergeboren ist. Es ist völlig sinnlos, von einem Menschen das zu fordern. Er kann vielleicht friedlich sein, aber das, was die Bibel mit Friede ausleben meint, also Friedensstifter, Friedensbringende, Friedensliebende, einfach Tuende, das kann nur jemand, der Geist der Sohnschaft hat. Darum sagt der Jesus, sie werden Söhne Gottes heißen. Das ist schon praktisch prophetisch Vorschau, aber man muss das einfach ganz nüchtern sachlich sehen. Es war zu dem Zeitpunkt gar nicht möglich, weil der Geist der Sohnschaft noch nicht da war. Darum sagt der Jesus auch zukünftig, sie werden es heißen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man den Geist der Sohnschaft hat, dann ist das möglich, was wir jetzt uns ansehen werden. Wenn man den Geist der Sohnschaft nicht hat, ist es nicht möglich. Und ein Gläubiger, der nicht im Geiste wandelt, sondern im Fleisch, der kann es auch nicht. Weil das Fleisch ist so, dass es an und für sich kein Friede leben kann. Es kann auch kein Friede erzeugen. Wisst ihr, Und jetzt kommen wir schon mal zum nächsten Punkt. Was ist Friede? Da gibt es ja im Griechischen extra fürs Wort Gottes einen Spezialausdruck, der heißt Waffenstillstand. Die Bibel sagt dann, als Gott zuwartete, und da steht dann immer das Wort für Waffenstillstand. Also Friede ist nicht Waffenstillstand. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Zustand bin, wo ich glücklich bin, wo mein Herz im Gleichgewicht ist, es gibt auch Menschen, die sind von ihrem Charakter her fast immer im Gleichgewicht, das ist noch lange kein Friede. Es gibt auch Leute, die merken gar nichts und das ist auch kein Friede. Die haben keine Ahnung, dass der Zorn Gottes über ihnen ist. Ist alles kein Friede. Also von einem nicht wiedergeborenen oder von einem Gläubigen, der nicht im Geiste wandelt, kann ich nicht erwarten, dass er das tut, was der Jesus hier als Glückseligpreisung sagt. Er sagt ja, du bist zu beneiden, du bist glücklich zu preisen, wenn du wirklich als Gottes Kind, du bist nämlich ein Sohn Gottes, wenn du Frieden lebst, wenn du ihn auslebst. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt auch für uns Gläubige, wie das geht, was wir zu tun haben. Interessant ist, das Wort kommt nur einmal in der ganzen Bibel vor. Es kommt kein zweites Mal vor. Und als Tätigkeitswort kommt es nochmal vor, in Kolosser 1,20. Das ist jetzt hochinteressant, wenn man sich das einmal anguckt, weil da kommt dann langsamer Gedanke. Da sagt die Bibel, dass Gott in Herr Jesus die Fülle der Gottheit hat wohnen lassen und dass dann Folgendes passiert ist. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Das im Text steht zuerst die Erde und dann der Himmel. Aber die Bibel sagt klipp und klar, Friede, das was die Bibel meint, geschieht nur durch Jesu Blut. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Der geschieht nicht durch andere Dinge. Wisst ihr, einer der friedlichsten Menschen der Welt war der Mahatma Gandhi. Aber es hat ihn nicht in den Himmel gebracht. Er hatte mit allen Menschen wahrscheinlich Friede, außer mit dem entscheidenden Punkt, da hat er versagt. Er hat mit Menschen Friede, aber nicht mit Gott. Und das ist der ganz zentrale Punkt. Also, dass man uns richtig versteht, wenn jetzt einer einfach lieb ist und nett ist und harmoniebedürftig und Friede sucht, gibt es auch bei Gläubigen. Es gibt auch Harmonie, wirklich bedürftige Gläubige, die ganz lieb, ganz nett, ganz freundlich sind. Sagt gar nichts, ob sie Friede ausleben. Wisst ihr, wir haben hier einen Punkt, wo die Bibel ganz einfach sagt, der den Frieden letztendlich gemacht hat, und da steht das Wort, da steht Eirene, das ist Friede, Poieo heißt, ich tue es. Also das, er sagt ja, glückselig sind die Friedenstuenden, und da sagt die Bibel, der Herr Jesus hat den Frieden getan durch sein Blut. Jetzt kommen wir so langsam zu einem ganz zentralen Punkt. Also, ich sage es mal hart, man kann die Stelle auslegen ohne das alles. Aber wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann ist ohne das Blut Jesu das, was die Bibel mit Friede meint, weder bei mir noch zwischen mir und anderen noch bei Dritten überhaupt möglich. Also von daher bestimmt Zentrum der Erlösung, nämlich bei Jesu Blut. Jetzt kommen wir halt zu einem ganz wichtigen Punkt. Kolosser 1,20, er hat es geschafft. Ich schiebe jetzt einfach nur eine Stelle rein, die jetzt nicht auf dem Zettel steht, aber die eine große Rolle spielt. Und zwar, wir müssen das nüchtern sachlich betrachten. Philipper 2,5. Wenn der Herr Jesus der Friedentuende war, indem er sein Blut vergossen hat, und wir sollen Friedenstuende sein, indem wir den Geist der Sohnschaft haben durch Jesu Blut, dann ist ein Zusammenhang, und zwar in der Haltung. Und zwar, er sagt hier, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Das ist gut deutsch übersetzt. Im Grundtext steht, dass eine Gesinnung in dir sein soll. Also das heißt, da ist eigentlich der Akzent drauf, das muss der Normalzustand sein, so wie es in Christus Jesus auch war. Jetzt erklärt er, was das heißt. Also wenn ich jetzt ein Friedenstuender sein will, dann muss ich im Prinzip die Gesinnung Jesu annehmen, weil er mich gereinigt hat, dass sein Blut durch den Geist der Sohnschaft in mein Herz gekommen ist, mich beherrscht. Jetzt sagt die Bibel, um das zu tun, also nochmal, da haben wir uns richtig versteht, wir sollen Friedenstuende sein, er ist der Friedenstuende gewesen durch sein Blut, und wie hat er das gemacht? Die Bibel sagt ganz einfach, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Das steht völlig gleich im Grundtext. Es gibt kein deutsches Wort für das. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und dann sagt die Bibel, dann hat ihn Gott der Vater erhöht. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem Gedanke, der jetzt quer durchgeht. Und zwar, das ist der Gedanke und das ist ein ganz zentraler Punkt. Und zwar, wenn wir Friede leben wollen, dann müssen wir, dass wir uns aber jetzt richtig verstehen, nicht in einer kriecherischen, falschen Haltung, immer lieb zu sein, immer ja, gucken, dass es keinen Konflikt gibt. Das meint die Bibel nicht. Wir müssen mal gucken, wie Paulus und der Petrus miteinander umgegangen sind. Wir müssen gucken, wie Paulus mit dem Barnabas umgegangen ist. Der war schon nicht, in Neudeutsch würde man sagen, Softie. Also jemand, der nur lieb und nett sein will. Die haben schon gekriegt, geistlich, wenn es drauf ankam. Das schließt es nicht aus, das ist da nicht gemeint. Aber er war ein Mann, der Friede Gottes ausgelebt hat. Und hier haben wir jetzt etwas, dass wir die Gesinnung Jesu einfach annehmen. Weil, Römer 3, Vers 17. Römer 3, ab Vers 9 ist die Darstellung des gefallenen Menschen. Ist eines der größten Kapitel, das es überhaupt gibt über den Mensch. Das fängt ja an, indem Paulus ganz einfach beginnt in 9, alle sind unter der Sünde. Es ist keiner, das ist schon mal Regel ohne Ausnahme, der gerecht ist, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und jetzt erklärt er das ganz einfach, wie hier der Mensch vollkommen verderbt ist. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Vers 17. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Da muss ich mir vorstellen, ein Nichtgläubiger kennt das überhaupt nicht. Das ist etwas Geistliches, was nur ein Gläubiger tun kann. Wisst ihr, ich habe schon Kollegen gehabt, die waren das krasseste Gegenteil. Eine Kollegin, mit der er Streit zu bekommen, da hast du dich schon sehr erstringen müssen. Es war fast nicht möglich. Die hat einfach so einen Charakter gehabt. Ich habe wieder andere gehabt, da hast du nur einen Ton sagen müssen, da hat schon explodiert. Das ist Charakter. Mit dem allem nichts zu tun. Beide, die Liebe und der Böse, kennen den Weg des Friedens nicht. Der Weg des Friedens kann nur ein Gläubiger kennen. Und wenn der Jesus sagt, glückselig, wer so ein Tuender ist, dass es im Prinzip auch Friede tut, wie er es getan hat. Aber sein Frieden war halt, dass er sein Blut vergossen hat, seine göttliche Gestalt niedergelegt hat. Er hat viel mehr niedergelegt, als wir denken. Wisst ihr, wir müssen mal einfach die Bibel nochmal tiefer durchdenken. Wenn der Herr Jesus stirbt, er ist Mensch und gleichzeitig der Sohn Gottes, hat als das Wesen Gottes die Gottheit in sich. Und jetzt muss man mal einfach überlegen, warum, da streitet ja die Gläubiger teilweise, ach, es gibt Streit, wenn ich das jetzt sage, aber ich sage es einfach. Wenn er gestorben ist, wenn die Gottheit voll in ihm ist, kann er nicht sterben, weil Gott unsterblich ist. Das ist ein Scheintod. Er musste richtig sterben. Aus dem Grund, nämlich, schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist was passiert, was wir nicht verstehen. Ich verstehe das auch, die Bibel beschreibt es auch nicht. Aber das ist was passiert mit seiner Gottheit in der Sekunde, wie er starb. Also da war so eine Trennung vom Vater, dass er sterben konnte. Das ist wohl, und das wird mir immer klarer, der Tod Jesu war furchtbar. Wir denken, oh, sterben am Kreuz ist ein Erstickungstod. Die hat dir am Pflock reingeschlagen, dass du immer wieder die Luft holen kannst. Und zwar, dass du dich anziehen kannst. Gell? Das ist noch ein besonderer Marter. Hätte sie das nämlich nicht gemacht, wäre es gleich erstickt. Und das Bösartige, das hier geschehen ist, diese Kreuzigung, wir denken immer, das war das Schlimme. Aber das war alles harmlos. Und dann denkst du wieder, außerhalb von Zeit und Raum hat er alle Sünde getragen. Absolut alles. Jede Strafe, jeden Fluch, war alles schlimm. Aber wisst ihr, was das Schlimmste war? Aller Schlimmste im Kreuz. Er ist der Fürst des Lebens. Er kannte weder Sünde noch Tod. Er kannte das alles gar nicht persönlich. Und jetzt muss der Sohn Gottes, der für sich unsterblich ist, muss sterben. Ich bin tief überzeugt, dass der Tod Jesu für den Herr Jesus das allerbrutalste und schlimmste war. Natürlich, als er im Totenreich war, dann hat es sofort gedreht. Dann war sofort klar. Er hat jetzt alle Sünde bezahlt durch seinen Tod. Dann war es klar. Er selber hat keine Sünde. Er selber ist vollständig rein, hat gleichzeitig alle Sünde der gesamten Menschheitsgeschichte bezahlt. Er steht auf. Und als er verstanden hat, am Thomas begegnet, ist wieder alles so. Er sagt sofort, mein Herr und mein Gott. Dann ist das wieder da. Aber wie das gegangen ist, das wissen wir nicht. Ich bin tief überzeugt. Das Getrenntsein vom Vater war schon katastrophal. Aber da ist irgendwas passiert, das ermöglicht hat, dass er sterben konnte. Und er ist richtig gestorben. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, dass er richtig gestorben ist. Sonst wären wir alle nicht erlöst. Und jetzt sagt die Bibel, das ist ja Erniedrigung, also für mich das schon selbst, also völlige Selbstaufgabe. Und das war die Gesinnung Jesu, als er Friede geschaffen hat. Und jetzt praktisch, wenn ich die Bibel richtig verstehe, wenn wir gleich sein sollen, dann müssen wir bereit sein, um des biblischen Friedens willen, nicht bloß, dass wir unsere Ruhe haben, alle mit uns zufrieden sind, dass wir um des biblischen Friedens willen uns selber erniedrigen, mit der Gesinnung Jesu bis zu dem Punkt, wo Gott will. Aber jetzt kommen wir schon mal zu einem ganz zentralen Punkt. Da bricht dann unsere landläufige Frömmigkeit, die sowieso nichts taugt, völlig zusammen. Wisst ihr warum? Die landläufige Frömmigkeit, das wird mir immer klarer. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein großes Glück, es ist aber auch ein großes Elend. Wenn du überall deine Finger reinkriegst und alles siehst und alles mitkriegst, da kannst du auch verzweifeln. Aber ich bin trotzdem dankbar, wenn du siehst, wie die Gläubigen ihre eigene Charakterstruktur, ihre eigene Prägung, die falsche Lehre ihrer Richtung, wo sie herkommen, alle diese Dinge irgendwo gespeichert haben und dann ausleben. Wisst ihr, ich sage es mal vorsichtig, dann wird hier teilweise Streit angefangen, wo Gott Friede gelebt will. Es wird aber auch Friede gehalten, wo Gott Streit will. Beides gehört zum Friede Gottes. Wisst ihr, zum Friede Gottes gehört Friede, wo Gott will, Streit, wo Gott Streit will. Wenn zum Beispiel er sagt, 1. Korinther 5, tu das Böse aus deiner Mitte als Gemeinde hinweg, dann gibt es ja keinen Friede. Da kannst du keinen Friede machen. Da musst du, wenn so Sünde da sind, musst du die Leute ausschließen. Und zwar radikal. Da hast du gar keine Wahl. Weil sonst schaffst du einen falschen Frieden. Oh, wir sind ja auch so lieb mit demjenigen oder mit derjenigen. Falsch. Aber wieder andere Dinge, wo Gott sagt, ertrage es, dann musst du es ertragen, wenn der dich oder die dich ärgert, dass du grün und blau wirst. Es gehört zum Friede Gottes. Wisst ihr, Friede Gottes ist nochmal eine andere Ebene. Also Friede Gottes kann man nur leben. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, weil ich sage, die landläufige Frömmigkeit ist eigentlich unwissend. Um Friede Gottes zu leben, musst du das gesamte Programm der Nachfolge und der Erlösung musst du verstehen. Du musst es eigentlich auch, ich sage mal, wesensmäßig verstanden haben. Paulus sagt einmal in Philipper 1,9, die Liebe Gottes, ist doch interessant, die Liebe Gottes, da kommst du gar nicht drauf, ich lese die Stelle, weil die ist so gigantisch. Philipper 1,9. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Vollerkenntnis und allem Urteilsvermögen. Jetzt sagst du, die Liebe Gottes überströmt mich in Vollerkenntnis und dass ich alles verstehe. Und jetzt erwartest du große Glaubenstaten, große Dinge, wisst ihr, was da steht? Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Wisst ihr, Das hat man nicht begriffen. Wenn alle Richtungen, alle Gläubigen begreifen würden, worauf es ankommt, dann würde die Gemeinde Jesu Christi den Frieden ausleben und du hättest keine Denomination. Du hättest keinen Streit, du hättest keinen Zirkus, du hättest Ruhe. Es hat alles mit dem zu tun, der Friede auszuleben. Und letztendlich, ich sage es mal so, wir müssen uns etwas vergegenwärtigen. Epheser 2, 13 und 14, also eigentlich 14. Anfang, sagt etwas. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne war. Ferne gewesen zu sein, heißt als Heide. Ist interessant. In der Bibel bezeichnet Gott in der Regel den Heiden als den Fernen. Also er sagt, ihr wart einst ferne, ihr wart Heide. Und sagt, jetzt seid ihr nahegebracht. Das heißt, ein Heide kann kein Friede leben, geht nicht. Und jetzt sagt er, ihr seid nahegebracht durch Jesu Blut. Jetzt habe ich Vergebung der Sünde. Jetzt habe ich den Geist der Sohnschaft. Jetzt kann ich Friede leben. Und jetzt kommt ein ganz zentraler Satz. Warum kommt das so zentral? Er sagt ganz einfach, denn, das ist eine Schlussfolgerung zum Vorigen, denn er ist unser Friede. Jetzt müssen wir uns nochmal etwas vergegenwärtigen. Der Friede ist eine Person, nämlich der Herr Jesus. Diese Person hat Friede geschaffen durch sein Blut. Und so wie mein Umgang mit dieser Person ist, indem ich das Wesentliche verstehe, was er will, was ich tun soll, wie ich ihm nachfolgen soll, so werde ich in der Lage sein, den Friede auszuleben oder nicht. Das heißt, es hat mit dem zu tun, wie ich zum Herrn Jesus stehe. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wieso, man kann jetzt einfach die Stelle lesen, so wird es in der Regel gemacht, und sagen, na, ist die Bibelstunde in 10 Minuten rum und sagen, also gut, also ein Gläubiger, der ist letztendlich in der Lage, mit jedem Friede zu halten. Du musst jetzt einfach glauben, dass du mit Christus gekreuzigt bist. Wenn dich einer ärgert, dann bist du ja tot. Ein Toter kann man nicht ärgern. Habe ich auch schon predigt. Aber, versteht ihr, ist zu einfach. Paulus hatte den Friede Gottes in Fülle und hat mit dem Petrus Streit angefangen. Paulus hatte die Fülle allen Friedens, war der von Gott Gesandte. Er hat dann letztendlich das Reich Gottes gebaut. Das hat sich von seinem Mentor heißt er, der ihn gefördert hat, von seinem besten Freund im Streit getrennt von Barnabas. Paulus hat den Friede nicht verloren. Wisst ihr, wer den Friede verloren hat? Barnabas. Ist ganz einfach. Da brauchst du überhaupt keine Theologie. Paulus ist im Säger weiter da und der Barnabas ist weg. So einfach ist es. Ist er? Jetzt sage ich es mal vorsichtig. War der Friede zwischen Barnabas und dem Johannes Markus, seinem Neffe, es wert, dass der Friede zwischen Paulus und ihm zerstört wurde? Und er wurde zerstört. Macht jetzt etwas? Manchmal bin ich nämlich in der Entscheidung. Mit wem habe ich Frieden? Jetzt kommen wir schon wieder zu dem Punkt. Jetzt muss ich biblisch erkennen, worauf es ankommt. Manchmal kann es sein, ich muss mit demjenigen, wo Gott es zeigt, Friede halten, mit einem anderen Streit anfangen oder umdreht. Merkt ihr schon etwas? Jetzt merke ich schon wieder, bei mir selber kann ich eigentlich gar nicht. Also muss ich mit der Person, die selber der Friede ist, in engster Gemeinschaft seid, dass er mir das beibringt, dass die Liebe Gottes genau das macht, was Philipper 1, Vers 9 sagt, dass ich begreife, worauf es ankommt. Wisst ihr, warum kann ich jetzt nicht pauschal sagen, ich zeige euch, worauf es ankommt? Kann ich nicht. Wisst ihr warum? Weil es immer situationsbezogen vor Gott für jeden Menschen einen speziellen Weg hat. Gott hat mit jedem Menschen einen Weg, hat mit jedem Menschen einen Plan, hat mit jedem Menschen einen Ratschluss, hat mit jedem Menschen ein Vorgehen. Und ich weiß auch bei mir selber nicht, der nächste Schritt, was bedeutet Friede zu leben. Dazu muss ich zum Jesus. Vielleicht muss ich manchmal ganz eng mit ihm zusammenleben, dass ich überhaupt rauskriege, wo ich Friede halten soll und wo nicht. Wisst ihr, gibt es eine alte Geschichte aus der Erweckungsbewegung. Da ist einer zum Evangelist frech geworden. Ich könnte von Knobelsdorf gewesen sein, aber ich weiß nicht, auf jeden Fall war er militärisch geschult. Und der hat es darauf angelegt. Der hat gesagt, der ist doch gläubig, der muss jetzt kuschen. Jetzt kann ich frech werden und der darf nichts tun, weil er muss mir jetzt die andere Wange hinhalten. Und der hat was ganz Einfaches gemacht, der hat ihn rausgeworfen. Oh. Dann war der völlig entsetzt, steht da und sagt, und wo ist die Demut? Und hat ihn angelächelt und gesagt, vor Gott, hat ihn rausgeschmissen. Es war richtig. Kennt der Christoffel von der Christoffel-Blinder-Mission? Sanftmütiger Mensch, unverheiratet, mit der Schwester zusammen teilweise Missionswerk gebaut, ein großer Mann, der auch bei der Armenierverfolgung Großes geleistet hat. Christoffel hat ein Mädchen beherbergt, das die Moslems in der Türkei holen wollten. Was mit denen Mädchen passiert ist, das erzähle ich euch lieber nicht. Christoffel hat es gewusst. Er hat das Mädchen versteckt. Da sind sie gekommen, der Offizier hat geklingelt, dann standen sie in der Tür. Und Christoffel hat eine schlechte Position gehabt. Er war ja nur geduldet in diesem Land. Er hat zwar ein eigenes Haus gehabt mit einer Haustür. Und dann kommt der Offizier rein und sagt, ich weiß, dass du das Mädchen hast, rück sie raus. Christoffel sagt, nein. Der ist dann autoritär geworden. Dann sagt Christoffel gewusst, in den nächsten 5 Sekunden verliere ich oder gewinne ich die Schlacht. Er hat jetzt begriffen, vor Gott, er hat wahrscheinlich zum Herrn geschrien, was soll ich tun? Worauf es ankommt, wisst ihr, was er macht? Ich habe es fast nicht geglaubt, als ich es gelesen habe. Der geht einfach auf den Schritt zu. Damit geht der Offizier instinktiv einen Schritt zurück an die offene Tür. Dann holt er aus und gibt dem eine schallende Ohrfeige, dass der aus Entsetzen aus der Tür raustaumelt und dann schließt der Tür ab. Der schreit natürlich, jetzt kommen wir zu Deutsch. Normal hätte das Haus niedergebrannt, die alle umgebracht. Ist nichts passiert. Wisst ihr, das kann sein, um des Friedens willen, dieses Mädchen, dass die nicht zum Opfer wird, lebt er der Friede Jesu Christi so aus, dass er dem eine Knallen raustut. Wisst ihr, und das darfst du halt nicht verschweigen. Du darfst nicht nur sagen, du musst mit jedermann friedlich sein. In der Bibel steht nämlich, haltet Frieden mit jedermann, soweit er es zulässt. Wisst ihr, das ist ein Unterschied. Und das sind diese substanziellen Dinge. Römer 5,1, das ist nämlich der Zentralpunkt, das Wichtigste. Wenn das stimmt, kann ich so Sachen tun. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Jetzt erklärt die Bibel, er hat den Zugang geschaffen zum Vater im Himmel. Und das ist der zentrale Punkt. Ich muss Friede haben mit Gott durch Jesu Blut. Der Herr Jesus, mein Friede, muss mich beherrschen. Wisst ihr warum? Die Liebe Gottes muss mein Herz beherrschen. Warum? Sonst kann ich gar nicht erkennen, worauf es ankommt. Dann kann ich Frieden nicht ausleben. Es geht nicht. Ich blick's gar nicht. Ich habe keine Chance. Wisst ihr, jetzt kann es natürlich sein, dass ich jeden Tag in 12 Situationen komme, wo ich jedes Mal vielleicht angewiesen bin wie ein kleines Kind, dass ich das Richtige tue. Es kommt darauf an, wo du bist. Wisst ihr, wir leben noch in einer relativ bis jetzt friedlichen Gesellschaft. Wenn ich sehe, was wieder Idea alles meldet, was wieder im Reich Gottes alles passiert und in der Welt, dann musst du sagen, na kann sein, die Zeit ist für uns schnell rum, weil die antichristlichen Kräfte werden immer stärker. Aber wenn du jetzt irgendwo bist, da kann sein, du brauchst alle 2 Minuten Weisheit, wie du reagierst. Wisst ihr? Und das kann ich nur, wenn ich von Gott her, er versteht, Erleuchtung bekomme, Zufuhr. Also muss der Herr Jesus mein Friede, mein Herz beherrschen? Muss ich mit dem Vater im Himmel in Ordnung sein? Und dann kann ich richtig reagieren, dann kann ich Friede ausleben. Weil Friede heißt nicht friedlich sein. Da bin ich gar nicht so glücklich über die Übersetzung, wie die Friedfertigen, die Friedensstifter, das ist alles zu wenig. Es ist Frieden tun im Grundsatz. Aber dieser Grundsatz, den kannst du nicht übersetzen, weil es im Deutschen kein Wort gibt, das sagt, es ist jemand ein Friedentuender. Das gibt es nicht. Wenn man das jetzt sieht, er hat Friede gemacht durch das Blut seines Kreuzes, wir haben das ja vorher schon angeguckt, indem er einfach diese Haltung der Erniedrigung einnimmt. Wisst ihr, jetzt kann es natürlich sein, ich kann dir das nie sagen. Wisst ihr, ihr müsst einfach die Apostelgeschichte so lesen, wie das, was drüber steht. Da steht drüber Apostelgeschichte. Da steht im Griechischen Taten der Apostel im Grundtext. Und genau das ist, wir haben ja die Lehrbriefe, die ganz klar sagen, wie ich vorgehen soll. Wir haben die Lehre Jesu für die Gemeinde, wo er ganz klar sagt, was wir tun sollen. Aber wie es die gemacht haben, das Musterbeispiel, das ist schon Paulus. Nur Beispiel. Der Paulus lässt sich in einer dieser kleinasiatischen Städte, lässt er sich steinigen, dass er halb tot ist. Er wankt halb tot wahrscheinlich, blutend, in die nächste Stadt und predigt wieder. Einmal gibt ihm Gott eine Weisung, dann weicht er aus. Das andere Mal in Philippi geht er ins Gefängnis. Dann, wo man ihn aus dem Gefängnis rausholt, ist er nicht der Liebe, der sagt, oh, der Herr segne dich, dass du mich jetzt rauslöscht. Das sagt er gar nicht. Er sagt was völlig anders. Er sagt, nix, ihr lasst mich hier nicht raus und einfach heimlich verschwinde. Alle Verantwortlichen haben anzutanzen vor mir und hier mich formell, das ist die höchste Form der Entschuldigung beim Römer, mich formell zu entlassen. Warum macht er das? Warum lässt er sich einmal auspeitschen? Warum lässt er sich einmal steinigen? Warum macht er das? Das ist ganz einfach. Da war eine Frau, Lydia, eine Purpurkrämerin, die sich bekehrt hat. Da war eine ganz kleine Gemeinde mit schwachen Leuten. Paulus wusste, die muss ich schützen. Der wusste, der sicherste Schutz ist das Römische Reich. Das war die Allgewalt. Also hat er gesagt, wenn die wissen, an Paulus seine Leute, da müssen wir vorsichtig sein, weil der ist selber ein Römer und der scheut sich nicht, uns ranzunehmen. Das ist doch das Gegenteil von dem, was wir unter Friede verstehen würden. Wir würden doch erwarten, oh, zeig ihnen doch deine Sanftmut, wie wunderbar das ist. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Mit der Friede auszuleben hat geheißen, der Lydia den Frieden zu sichern, indem er sich mit den Römern angelegt hat. Ist doch gigantisch. Friede hat geheißen, sich in der gleichen Stadt zuerst, das ist innerhalb von 24 Stunden passiert, von den Römern auspeitschen zu lassen. Er hätte sofort sagen können, ich bin ein Römer, lasst es. Hat er nicht gemacht. Er hat sich auspeitschen lassen, um dem Kerkermeister von Philippi Frieden mit Gott zu verschaffen. Merkt ihr jetzt, auf was rausläuft? Friede ist situationsbezogen. Friede ist so, dass er davon abhängt, was meine Stellung Gott gegenüber durch Jesu Blut und das Wirken Jesu Christi in meinem Herzen anzeigt. Aber dass er das anzeigen kann, muss ich den Frieden Gottes selber im Herzen haben, er muss mich beherrschen. Ich habe schon festgestellt, immer wenn ich frustriert bin, ich habe gar nicht gewusst, wie frustriert ich wäre können, das war für mich eine neue Erfahrung. Also wenn ich frustriert bin, reagiere ich in der Regel falsch. Ist mir schon aufgefallen. Dann reagiere ich instinktiv. Und was ist mein Instinkt? Das ist mein alter fleischlicher Instinkt. Und mein alter fleischlicher Instinkt heißt nicht Sanftmut. Ich würde eher zu Tubal Kain passen, falls ihr wisst, was das gemeint ist. Altes Testament. Wisst ihr, das ist einfach so, du musst dir bewusst sein, du selber kannst den Frieden Gottes gar nicht ausleben. Wenn der Jesus sagt, glückselig, wenn du ein Friedenstuender bist, dann muss ich ja fragen, was für ein Friede? Wisst ihr, wir sind zu primitiv in unserem Denken. Wir denken immer, das, was ich unter Friede verstehe, das versteht Gott auch. Und das ist das, was ich gemeint habe mit den Frommen, mit den Gläubigen, dass man einfach sein eigenes Bild hat. Das, was ich denke, das ist Friede, das ist Friede. Ja, Entschuldigung. Wenn du jetzt das ganze Neue Testament durchguckst, also die Situation hat mich fast unschlafen gelegt, ist ja. Der Barnabas kommt nicht zurück, kein Friede. Wisst ihr, wer zurückkommt? Der Johannes Markus, der schuld ist, dass das zum Bruch kam. Der kommt zurück. Ja, wie geht das? Da ist Friede zwischen Paulus und dem Mann, wegen dem er seine wichtigste Beziehung hat zerstören müssen. Wie geht das? Mutter, mein menschliches Empfinden taugt nichts. Ich bin von Gott abhängig, dass er mir in der Situation zeigt, wie ich diesen Friede auslege. Ich komme auch mit Richtungen zusammen, die haben ganz klare Modelle. Die sagen dir ganz klar, ein Gläubiger tut das nicht, ein Gläubiger tut jenes nicht, ein Gläubiger reagiert so, das ist wunderbar. Ich gebe es ganz offen zu, das ist schön, wisst ihr warum? Da kann ich mein Hirn gleich in den Schrank legen, weil mir wird ganz klar gesagt, was ich zu tun habe. Mir wird gesagt, was ich zu tun habe. Wer sagt mir das? Jemand, der eine gewisse Autorität hat und der entschieden hat, was Friede ist. Der entschieden hat, was ist abgesondert. Der entschieden hat, was ist entschieden, am Herr Jesus nachzufolgen. Plus, woher weiß ich, dass der Recht hat? Das ist biblisch. Ja, was ist biblisch? Biblisch ist nicht, wenn ich ein, zwei Bibelstellen auf meiner Seite habe, sondern biblisch ist, wenn ich alle biblischen Befunde vor Gott prüfe und der Herr ganz klar geistlich anzeigt, auch bei mir, jetzt gehst du so vor. Es gibt Dinge, da brauche ich nicht prüfen, da gibt es bloß eine Möglichkeit. Aber gerade das zum Beispiel, linke Wange, rechte Wange, du siehst von Paulus, er ist ja unser Musterbeispiel. Einmal macht das, einmal macht es nicht. Weil da ist ein höherer Friede für eine andere Person, Christoffel. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe es am Anfang, ich habe es fast nicht geglaubt, wo ich das gelesen habe. Ich habe gesagt, es geht doch nicht. Wie kann so ein sanftmütiger Mann, der sich um die Waise, um die Witwe kümmert hat, wirklich, der ist ledig geblieben, um ein Vater der Waise zu sein. Das war der Mann, der die Liebe Gottes ausgelebt hat. Der knallt diesem Offizier voller Ohrfeige runter. Das ist mir klar geworden, Moment einmal. Der Friede Gottes ist was anderes, wie wir denken. Der Friede von dem Mädchen war vor Gott wichtiger wie der Friede mit dieser ganzen Truppe. Und er hatte ja ein Risiko. Vom Hirn her hätte er es nicht tun dürfen. Vom Hirn her hätte er sagen müssen, jetzt gehen wir lieber das Mädchen in sein Märtyrium, in sein Elend, dafür schütze ich meine andere Truppe. Hat er nicht gemacht. Wisst ihr, wer die andere Truppe geschützt hat? Gott. Es ist nichts passiert. Ist völlig unwahrscheinlich. Die haben nichts gemacht. 1. Johannes 1, 7 bis 9, die berühmte Stelle. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist immer Gegenwart, also Dauerzustand. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wisst ihr, da ist jetzt ein zentraler Punkt. Das Blut Jesu muss dauernd das Element sein, weil ich im Lichte wandle, weil ich ehrlich bin vor Gott, das mich dauernd reinigt. Kommt die Sünde in mein Bewusstsein, dann bringe ich sie mal Jesus, dass sein Blut mich wieder reinigt. Wisst ihr warum? Ohne diese dauernde Reinigung durch Jesu Blut ist er, der mich durch sein Blut erworben hat, der mein Friede ist, ist die Verbindung nicht klar. Ich mache den Fehler. Es muss einfach klar sein, es ist ein Selbstschutz. Im Griechischen gibt es zum Beispiel etwas ganz Wichtiges. Und zwar, da steht manche Stelle im Medium. Manchmal ist das völlig überraschend. Du hast drei ganz klare Anweisungen, die sind glasklar. Und eine steht im Medium. Und Medium heißt immer, in deinem eigenen Interesse. Das heißt, manchmal weiß Gott das auch in meinem eigenen Interesse, um mich zu schützen. Jakobus 3, 18. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Jakobus ist jemand, der immer von der Tatsache ausgeht. Paulus geht immer vom Weg aus, wie es geschieht. Jakobus dreht es immer rum, er sagt es immer von hinten. Also Jakobus erklärt dir nie etwas. Er erklärt nichts, sondern sagt dir einfach, wie es ist. Und das sagt er ganz klar. Frucht der Gerechtigkeit, also mit Gott in Ordnung zu sein durch Jesu Blut, ist ein Element des, wenn der Friede da ist, gesät wird. Und das sind die Leute, die dann auch in der Lage sind, Frieden zu stiften. Wisst ihr, ich sage es einmal in meinen Worten. Ich bin ein Friedenstuender und dann kann ich wiederum säen, geistlich säen, weil ich mit Gott in Ordnung bin durch Jesu Blut. Wisst ihr, jetzt kannst du die drehen, wie du willst. Friede auszuleben kann man nur, wenn man durch Jesu Blut völlig in Ordnung ist mit Gott und vollständig im Zustand ist, dass er mich steuern kann. Ich sage es mal so, wenn du hier wirklich keine Fehler machen willst, dann kannst du das nur als Sklave Jesu Christi tun. Dann heißt es wirklich, folge dem Lamm, wohin es geht. Das ist Abhängigkeit. Aber dazu muss ich manche Frömmigkeitsform opfern. Weißt du, ich habe schon in der eigenen Familie, ist oft bei Verwandten, bei Kindern, hatte ich schon Entscheidungen, da hatte ich eine ganz klare Meinung. So muss es laufen. Hat Gott es völlig anders gemacht. Und plötzlich musste ich Entscheidungen fällen, die waren gegen meine Überzeugung. Aber ich habe vor Gott gewusst, dass es richtig ist. Wisst ihr, manchmal ist meine eigene Meinung, die ich mir über die Jahre erworben habe, ist lediglich meine Erfahrung. Mir hat einmal jemand Prediger oder Rede gehört, und dann sagte er zu einem anderen, die haben mir es hinterher erzählt, naja, Der Karl Herrmann kann seinen Stallgeruch auch nicht verleugnen. Wisst ihr, was er gemeint hat? Da hat er gemeint, der kommt aus der Erweckung, aus der Heiligungsbewegung, der kommt daher, wo ich auch herkomme, und der hat ein paar Klischees, die ich auch habe. Die sind oft super und gut, aber ich muss aufpassen. In der Einzelsituation kann der Friede Gottes einmal ganz lieb und ganz freundlich und ganz harmlos sein. In der anderen Situation muss ich auf die Hinterfüße stehen und wirklich Widerstand leisten. Warum? Weil ich Frieden schaffe, weil ich Frieden tue, in dem Fall der Paulus, für jemand anders. Also war das der Friede, den Gott wollte. Er hat Friede geschaffen für die Lydia, hat aber geheißen, dass er der Friede mit den Römern aufgekündigt hat. Und wenn du das liest, dann musst du sagen, Moment mal, dann ist ja diese Glückseligpreisung ja nicht so einfach, dass du einfach sagst, naja, da sind wir halt jetzt alle lieb, zieh jetzt Knick ein und gucke, dass wir ja keinerlei Konfrontation haben. Soll ich ehrlich sein? So war ich jahrelang. Ist falsch. Biblisch falsch. Römer 12, 18. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. So viel an euch liegt. Aber in dem Moment ist es nicht am Christoffel gelegen, Friede zu halten. Weil er musste das Mädchen schützen. Paulus musste die Lydia schützen, also musste auf die Barrikade gehen. Ich habe mal einen Mann, auch geschäftlich, dauernd geschützt. Jahre danach ist er mir begegnet, auch ein Gläubiger, hat mich mit einer Bitterkeit angeredet, ich habe sowas in meinem Leben noch nie erlebt, und hat mir vorgeworfen, ich sei immer gegen ihn gewesen. Habe ich gesagt, ich hätte ihm jetzt runterzählen können, wie viel hunderte Mal ich ihn schützen musste. Gegen Vorgesetzte, der ich ganz lieb war. Wisst ihr, ich habe ihm dann versucht zu erklären, habe gesagt, sollen wir reingehen in die Bank und dann können wir die andere Frage, wie das war. Nein, er ist böse mit mir. Ich habe mich belastet, ich habe dann versucht, mit ihm friedlich zu reden, da war nichts zu machen, der war völlig verrannt. Und dann ist was Interessantes passiert. Ich habe dann eine Kollegin getroffen, die relativ normal war. Dann sage ich, du, ich habe den Kollege X getroffen, oh, der war völlig frustriert. Wenn das einmal Dritte erzählt, dann steht der Handy vom Kopf zusammengeschlagen und sagt, der stellt alles auf den Kopf, das ist gerade das Gegenteil gewesen. Dann hat sie mir einen Rat gegeben und das war von Gott her Friede. Sie hat zu mir gesagt, Karl Herrmann, ich habe gesagt, oh, jetzt muss ich ihm einen Brief schreiben, jetzt muss ich das nochmal, dass er es ganz klar sieht. Und dann sagt sie, lass die Finger davon, du machst es nur schlimmer, du weißt, wie er ist. Wisst ihr, manchmal gehört es dazu, Friede zu schaffen, indem er eine Ruhe gibt. Und selbst der andere, der gegen mich ist, einfach lässt. Das heißt, ich muss es dann ertragen. Wie kann ich das ertragen? Durch Jesu Blut. Weil ich selber sicher bin, dass ich Friede habe mit Gott. Dann ertrage ich es, wisst ihr. Wir haben so ein einfaches Weltbild. Ich muss mit aller Gewalt mit jedem einen Zustand schaffen, dass er zufrieden ist mit mir. Dann müsste ich jetzt aufhören und gehe. Ich könnte euch ganze Kette von Leuten sagen, die nicht mit mir zufrieden sind. Ich muss doch nicht mit jedem zufrieden sein. Ich muss mit Gott in Ordnung sein. Und wenn ich Menschen gegenüber Sünde begangen habe, dann muss ich sie in Ordnung gebracht haben. Aber ich muss nicht. Wisst ihr, ich muss nicht dieses Klischee bedienen. Die Welt sagt ja ein ganz dummes Wort, aber ich finde es gar nicht so dumm. Friede, Freude, Eierkuchen. Wisst ihr, sie sagt ja, du sollst einfach friedlich sein und dann ist bei aller Freude und ja, dann schmeckt's. Also mir schmeckt Eierkuchen. Ihr wisst, der, wo das Sprichwort geschaffen hat, der war gar nicht dumm. Aber das Problem ist, Friede kann bedeuten, dass es mir nicht schmeckt. Wisst ihr, dass es gegen meine Überzeugung geht. Dass ich, um an einer bestimmten Stelle Friede zu schaffen, ich selber vielleicht sogar hingehen muss und unangenehm sein muss. Zum Beispiel, wenn du ein Ältester einer Gemeinde bist, musst du manchmal, machen wir es praktisch. Ganz praktisches Beispiel. Du hast jemand in der Gemeinde, der Ärger erzeugt. Jetzt kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt kommen ein Haufen Leute zu dir aus der Gemeinde, ernstzunehmende Leute, und sagen, das ist uns ein Ärgernis, was die Person macht. Wisst ihr, jetzt wäre ja Friede, dass du mit aller lieb bist. Du beruhigst die, die lässt sich aber nicht beruhigen, was ja manchmal gut ist. Und mit dem anderen willst du auch keinen Streit, dass du versuchst auf eine ganz liebe Art. Wisst ihr, es gibt dann Dinge, da muss ich eine Entscheidung fällen. Wen ärgere ich? Gehört zum Friede. Es ist doch besser, ich ärgere einen, wenn es eindeutig ist, und habe dann einen Großteil geschützt, als dass ich den einen nicht ärgere und habe einen Großteil verärgert. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Friede hat nichts mit meiner Sympathie zu tun. Wenn derjenige, der das Ärgernis darstellt, mein bester Freund ist, keine Gnade, dann muss ich mit dem der Friede brechen zugunsten von anderen. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem Kitzlinger von Friede. Das wird aber meistens nicht gepredigt, wisst ihr warum? Weil dann wird es ja gefährlich. Dann kann es ja auch für mich gefährlich werden. Wisst ihr? Hebräer 12, 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann unter Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Warum ist hier Frieden mit jedermann und Heiligung gepaart? Das ist doch klar. Wisst ihr, Frieden mit jedermann und Heiligung sind ursächlich zusammengehörend. Meine Heiligung, Heiligung heißt ja nur, dass Gott mich beherrscht, ist Heiligung. Wenn Gott mich beherrscht, dann ist der Friede genau mit jedermann so, wie Gott es will. Man muss die Bibelstelle ein bisschen vor Seite lesen. Epheser 4, die ersten drei Verse. Da sagt die Schrift, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ist euch aufgefallen? Alle die Dinge, die so harmlos aussehen, da braucht man Mut dazu. Um sanft zu sein, braucht man Mut. Um langmütig zu sein, braucht man Mut. Um demütig zu sein, braucht man Mut. Wisst ihr, und die Liebe Gottes, was haben wir gelesen im Philipper 1,9? Sie bringt mich so weit, dass ich erkenne, worauf es ankommt. Und das ist das, was der Jakobus meint, dem Jagen. Wenn du Hebräer 12 liest, ohne Römer 12,18, dann könntest du jetzt denken, Friede um jeden Preis, oder? An die Stelle ist doch Friede um jeden Preis. Wenn du alle Stellen liest, merkst du plötzlich, das meint die Bibel nicht. Darum ist ganz wichtig, über ein Thema alle Stellen zu lesen, das vom Herrn auch zu bewegen. Wie so in Galater 5,22 ist Friede eine Frucht des Geistes. Wie so, es ist auch so, ich komme ja zu dieser Österreich-Konferenz. Da ist ein Mann, am Anfang hat er mir widerstanden. Innerlich, das hast du gemerkt, da war ein gewisser Vorbehalt. Ich habe nur versucht, biblisch sauber zu sein. Ich habe den nicht schön getan, habe auch keine draufgehauen, sondern habe einfach versucht, dass richtig ist. Wisst ihr, was dann passiert ist? Frucht des Geistes, da ist was passiert. Wir haben heute nicht bloß Friede wie ein Wasserstrom, wir haben Friede wie ein Ozean. Das ist ungeheuer. Der Mann ist bereit, nur dass wir Gemeinschaft haben können, die größte Nachteile in Kauf zu nehmen. Wenn du mir das gesagt hättest, der Mann würde mal das zu hätte gesagt, ausgeschlossen. Da hat wohl Gott an meinem Herzen und an dem seinem Herzen gearbeitet. Nämlich auf was es ankommt. Wisst ihr, und dann kommt der Friede zustande, auch zwischen Gläubigen, der biblisch ist und der hält. Und das andere, Entschuldigung, wenn ich das so knallhart sage, das andere, was aus meinem Wesen, aus meiner Seele kommt, das wird nicht halten. Das wird keine echte Zerrissprobe aushalten. Galater 5,16, wieder ein ganz zentraler Punkt. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, ich muss im Geiste wandeln. Im Geiste kann ich wandeln, wenn ich im Lichte wandle, mich da und durch Jesu Blut reinigen lasse. Und was kommt dann automatisch? Dann kommt der Friede selber ist, und zeigt mir, was ist wesentlich. Dann zeigt er mir in der Grundsituation, wo es hart auf hart geht, was ich tun soll. Ob ich weich oder hart sei soll. Das ist das, was Philipper 2,5 sagt, ihr sollt gesinnt sein, wie er gesinnt ist. Weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wie das in der nächsten Situation ist. Ich habe keine Ahnung, was soll ich das wissen? Wisst ihr? Matthäus 5, 37. Jetzt sind wir wieder mitten im Zentrum der Bergpredigt. Und zwar, es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biet ihm auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Das ist die grundsätzliche Praxis, die der Herr Jesus zeigt, auch Ungläubigen gegenüber. Aber jetzt kommt ein ganz zentraler Punkt. Jetzt gibt es Bewegungen, die bauen auf so einer Bibelstelle ihre ganze Handlungsweise auf und schulen die Leute, du musst das immer tun. Es gibt Situationen, wo du das nicht tun darfst, siehe Paulus. Wo du alle anderen Stellen auch lesen musst, weil der Herr Jesus in 2. Petrus 3, Vers 2 den Aposteln, so steht es geschrieben, ganz genau gesagt hat, was sie aufschreiben sollen. Das heißt, ich habe in den Lehrbriefen die Auslegung auch von dieser Bibelstelle. Jetzt muss ich einfach gucken, was sagt die gesamte Schrift dazu? Was sagen da die Lehrbriefe? Wie ist die Praxis der Apostel? Wenn ich das alles sehe, dann verstehe ich, wie das geht. Grundsätzlich, wenn das dran ist, dann ist das der Normalfall. Ich sage, das ist eher der Regelfall. Aber es gibt Dinge, also ich sage es immer vorsichtig. Wenn ich einen chronischen Dieb habe, der für die Allgemeinheit gefährlich ist, und der nimmt mir was weg, dann ist die Frage, ist es richtig, zur Lumperei dazuzuhelfen und ihn zu lassen, oder ist richtig, ihm zu widerstehen? Ist jemand anders ihre große Not, und ich merke, der hat sogar ein schlechtes Gewissen, er hat mir eigentlich was, ohne es bewusst zu rauben, hat er mir irgendwo weggenommen, dann kann es sein, Gott sagt, lass es. Aber wenn es Welt ist, lass dir's gefallen. Wisst ihr? Aber es kommt auf Situationen. Das ist in Apostelgeschichte 16, 38 bis 40, das ist gerade der Gegenpol, das ist das, was der Paulus dann tut. Aber ich kann das nur, wenn ich gereinigt bin durch Jesu Blut, ist euch aufgefallen, was beim Paulus passiert. Warum geht Paulus nicht hin? Jetzt kommen wieder diese frommen Klischees. Kaum ist er im Gefängnis, fängt er an, Gott zu loben und zu preisen. Tut er doch überhaupt nicht. Kann er gar nicht. Wisst ihr warum? Er braucht bis Mitternacht, bis er in der Lage ist, Gott zu loben und zu preisen. So lange braucht er, bis der Friede Gottes in seinem Herzen so ist, dass er wieder Ruhe hat. Und in dem Moment, wie er Ruhe hat und der Friede Gottes ist da, greift Gott ein. Und jetzt kommt der entscheidende Akt. Jetzt wird der Kerkermeister von Philippi gerettet und kriegt Frieden mit Gott. Und jetzt ist Paulus plötzlich in ihre Situation, dass er handeln kann. Er braucht bis Mitternacht, bis er überhaupt handeln kann. Wisst ihr, und von daher, lasst uns vorsichtig sein, pauschal immer gleich zu sagen. Aber wenn dich jemand um Rat fragt, oh, da darfst du nicht wehren. Beim anderen, oh, da musst du dich wehren. Schlaf die Nacht drüber, bete drüber. Herr, was ist dein Weg? Ich hoffe, besser du fragst den Herr als Menschen. Und dann, wenn du Gewissheit hast, dann kannst du handeln. Ich habe jetzt meinen Bruder da im Tessin erklärt. Der ist auch so ein bisschen, also ich sage es mal ganz ehrlich, wahrscheinlich ist er hingegebener wie wir alle zusammen. Aber er hat das Problem, dass er oft nicht erkennt, worauf es ankommt. Und zurzeit gibt er sich vorbildlich in eine Sache hin, die nach meiner Überzeugung fromm ist, aber völlig falsch. Jetzt war auch der Kampf im Herzen. Sah ich ihm ins Gesicht rein? Was sah ich ihm? Und dann ist das Gespräch so gelaufen, dass ich ihm nur geistliche Prinzipien gezeigt habe. Das Interessante war, es gab keinen Streit, sondern das gemerkt, er hat die geistlichen Prinzipien aufgenommen. Jetzt kann Gott Friede schaffen und trotzdem eventuell den aus der Falle rausholen. Es hätte aber auch sein können, Gott sagt, widerstehe ihm. Dann musst du widerstehen. Wisst ihr, das ist das Problem. Dann wird der Friede mit ihm zerstört. Ist das Friedensschaffender? Ein Friedensstifter darf doch keinen Frieden zerstören. Ja, natürlich. Wisst ihr, ich sage es nochmal. Jeder, der im Geiste wandelt, ist auf dieser Ebene. Jeder, der im Geiste wandelt, da gibt es keine Probleme zwischen denen, die im Geiste wandeln. Aber wenn einer, der im Geiste wandelt, mit jemandem zusammentrifft, der im Fleisch wandelt, dann kann es krachen. Und dann kann auch Gott wollen, dass ich widerstehe. Muss nicht sein. Es kann auch sein, dass er dort sagt, schluck es. Wisst ihr, mir geht es bloß darum, es gibt keine Pauschalregel, wie das geht, Friede zu leben. Sondern man muss immer die Einzelsituation angucken. Wisst ihr, und 1. Korinther 5, 1 bis 13, das ist ja die berühmte Bibelstelle. Ich sage es einmal so. Ich habe jetzt einen Fall, wo Leute völlig daneben handeln und die werden von den führenden Leuten geschützt. Hier sagt Paulus klipp und klar, es ist Sauerteig, du musst denjenigen hinaustun, an ihrer Stelle sagt er sogar, er übergibt jemand, gibt ihn so praktisch dem Gericht, dass er eventuell sogar untergeht. Und jetzt sagt er klipp und klar, Vers 13, die aber außerhalb sind, richtet Gott. Also ich brauche jetzt mir kein Gewissen machen, da muss man aufpassen. Ich muss jetzt nicht die Unbekehrten so weit bringen, dass sie alles denken wie wir. Er sagt, sondern tut das Böse aus eurer Mitte hinweg. Wisst ihr, das Böse muss man aus der Mitte hinweg tun. Praxis, wir wollen ja nicht Theoretiker sein. Es ist hier in der Gemeinde vorgekommen, dass sich jemand so benommen hat, wie wir es nicht wollen. Da bin ich aufgestanden, spontan habe dasjenige gestoppt. Dann sind die Geschwister zu mir gekommen und haben gesagt, Karl Hermann, hättest du das nicht etwas lieber machen können? Also Entschuldigung, ich war lieb. Ich war bloß konsequent. Ich habe demjenigen, ich bin über den Mund gefahren. Man kann auch lieb jemanden über den Mund fahren. Das heißt, über den Mund fahren heißt, ich lasse den nicht reden. Dann sind die Geschwister gekommen und haben gesagt, oh, jetzt kommt das Klischee. Friede wäre doch gewesen, wenn du dasjenige hättest das Ding tun lassen und dann wärst du hinterher hingegangen, hättest ihm ins Gewissen geredet und so weiter. Das war so. Innerhalb von einer Sekunde habe ich innerlich gewusst, du musst widerstehen. Also menschlich gesehen war das schon ja, grenzwertig. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe dasjenige rausgenommen hinterher und wollte das bereden. Da war so eine Wut, wie ich sie noch nie eigentlich bei Gläubigen oder Erregtheit habe ich ganz selten so erlebt. Jetzt hat sich herausgestellt, dasjenige hat glaubt, dass es, Erführungszeichen, so wie es in der Pfingstbewegung üblich ist, eine Weissagung gehabt hätte. Macht er etwas? Hätte ich dasjenige reden lassen, dann hätte ich die Liebe gegenüber meinen Geschwistern verletzt, indem ich sie durch einen falschen Geist beschmutzt hätte. Also muss ich jemand anders ärgern, öffentlich, das dann auch nicht mehr gekommen ist, das kann man nicht machen, um die Gemeinde zu schützen. Madrid. Liebe kann sein, hart zu sein, um andere zu schützen. Auf das kommt zu meinen. Liebe tuend, so sagt die Bibel. 1. Petrus 1, 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Ist euch das klar? Ich kann einen anderen, letztendlich, ich kann da die Liebe einem anderen Gläubigen gegenüber nicht ausleben, wenn ich nicht ein reines Herz habe. Wisst ihr, jetzt kommt wieder die Glückseligpreisung. Glückselig sind, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen, sie sind in Ordnung mit Gott. Wisst ihr, es geht gar nicht. Wenn mein Herz nicht rein ist, wisst ihr, weil ich dann liebe, brauchen wir gar nicht reden. Die auf der gleichen Welle sind wie ich, die liebe ich. Die werde ich immer lieben. Die können dann auch schlimme Sachen machen, dann werde ich tolerant sein. Aber im Lichte zu wandeln heißt, ich sehe es, wie Gott es sieht. Wisst ihr, und dann kann ich auch den lieben, der mich ärgert. Geht. Ich kann aber den, der mein bester Freund ist oder den ich wunderbar super finde, ich kann den dann auch ganz hart anfassen, um der Liebe Gottes willen, weil ich ein paar andere, die ich vielleicht gar nicht menschlich sympathisch finde, um die zu schützen. Das ist eine andere Ebene. Das sind wir in einer völlig anderen Ebene. Da entscheidet Gott, wie der Friede gelebt wird. Epheser 2,13 ist ein ganz zentraler Punkt. Er ist unser Friede durch sein Blut. Das ist ein wichtiger Vers. Jesaja 9, Vers 5, alttestamentlich, das ist eine Prophezeiung, wenn der Herr Jesus kommt, was er sein wird. Und zwar, man kann das praktizieren. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Also der Jesus ist nicht nur der Fürst des Lebens, sondern er ist der Fürst des Friedens. Wisst ihr, und jetzt kann ich zum Beispiel, wenn ich in einer schwierigen Situation bin, selbst wenn ich letztendlich nicht in der Lage bin, wisst ihr, das hört sich jetzt vielleicht perfekt an, wandlich im Licht werde ich immer genau erkennen, wo ich Friede leben muss oder ob ich widerstehen muss. Es gibt auch Situationen, da bist du unter Anfechtung, da bist du unter Druck, da machst du einen Fehler. Aber das ist ein Gebet, ich benutze das auch. Ich gehe manchmal zu Herrn Jesus und sage ganz einfach, Herr Jesus, es ist so gefährlich, sei du Friede im Fürst zwischen mir und dem. Da kann aber alles passieren. Aber er wird das Gebet erhören. Also ich kann kommen und sagen, er hat Friede geschaffen durch sein Blut, er ist der Friedefürst, also der Herrscher des Friedens. Jetzt sei du Friedefürst zwischen mir und dem. Kann aber Streit bedeuten. Ist euch das klar? Kann Streit bedeuten. Kann aber auch sein, dass er jede Spannung hinwegnimmt und plötzlich ist völliger Friede. Psalm 37,11. Die Sanftmütigen werden das Land ererben und sich großen Friedens erfreuen. Ist euch schon aufgefallen, wie alle diese Verheißungen irgendwo mit der Bergpredigt zu tun haben, mit der Glückseligpreisung? Die Sanftmütigen, die reinen Herzen sind, das geht immer gleich. Also die Bergpredigt ist eigentlich eine Grundherzenshaltung. Wenn ich die einnehme oder geistlich, auch neutestamentlich das Richtige tue, dann habe ich Friede. Jesaja 32, 17. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig. Wisst ihr, die Ruhe in Christus, mit ihm in Ordnung zu sein, ist immer die Grundlage, dass Friede ist. Also nochmal, damit man uns richtig versteht. Wenn ich nicht in Ordnung bin mit dem Herr Jesus, wenn ich selbst und nicht in Ordnung mit dem Herr Jesus zu sein, würde bedeuten, nur weil der andere mir sympathisch ist, nur weil meine Weichheit mir das gebietet und ich meine Ruhe will, das ist nämlich nichts anderes wie Faulheit, ich will meine Ruhe und will jetzt kein Ärger. Wenn ich um das Wille hingehe und Friede schaffe, den Gott nicht will, dann ist es nicht der Friede, der aus der Gerechtigkeit Gottes kommt, weil ich bin nicht gereinigt mit Jesu Blut, ich bin nicht in Ordnung, ich handle praktisch noch im Fleisch und nicht noch im Geist. Wisst ihr, und dann wird mein Herz langfristig, und das ist übel, wird es keine Ruhe haben. Ich sage es jetzt einmal ungeschützt, weil es viel von dem allem gehört. Wenn es hart auf hart geht und ich nicht der Friede Gottes lerne auszuleben, werde ich auf lange Zeit einfach keine Ruhe im Herzen haben. Ich kriege einfach selber keinen Frieden. Wissen Sie, noch schon Gläubige sind zerrissen und sagen, ich tue doch nichts, warum läuft mir alles schief und überhaupt. Das ist oft so. Man sündigt nicht aktiv, man geht bloß nach seinem eigenen Vorstellungsvermögen. Man glaubt, dass das geistliche Leben so ist, wie ich es empfinde. Das ist falsch. Wissen Sie, von daher wirst du immer kleiner und wirst dem Herrn Jesus unterworfen und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Jeremia 29, 11, ganz wichtiger Vers. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wisst ihr, was heißt? Er hat Gedanken des Friedens mit uns. Das heißt, er führt das alles so, dass mein Herz in völliger Friede ist. Und dann wird letztendlich auch mein Leben so sein, dass ich Hoffnung habe, die keine Täuschung ist. Da war ich nicht enttäuscht. Ich habe dann Hoffnung, ich habe Zukunft, dann öffnet mir der Herr den Weg. 2. Korinther 13, 11 zum Schluss. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes. Haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Aber wisst ihr, ich sage es jetzt mal hart, bevor die Bibel mich überhaupt auffordert, Frieden zu halten, ihn auszuleben, sagt sie, lass dich zurechtbringen. Ist euch das aufgefallen? Bei jeder Stelle steht vorher, du musst mit Gott in Ordnung sein. Du musst gereinigt sein durch Jesu Blut. Er muss dein Herz beherrschen. Du musst seine Stimme hören. Du musst bereit sein, dass er dir zeigt, was wesentlich ist. Dann musst du das im Gehorsam tun. Wisst ihr, soll ich ganz ehrlich sein, was ich empfunden habe, Bergpredigt, wenn du in die Bergpredigt kommst. Ihr denkt, ha ja, das ist einfach. Na, machen wir halt schon Bergpredigt. Wisst ihr, da ist jeder Vers ist eine gewaltige geistliche Wahrheit. Jeder Vers. Und wenn wir das wirklich in der Tiefe uns ansehen wollen, dann müssen wir da auch graben. Dann darf man nicht einfach drüber gehen. Und manche sagen, boah, wir machen das ganze Matthäus-Evangelium, das machen wir 4 Wochen. Ja, das geht. Aber da kannst du diese Dinge nicht hergucken. Wisst ihr, und jetzt einfach nochmal. Friede geschieht durch Jesu Blut. Der Friede, den Gott will. Der Jesus ist mein Friede. Aber ich selber bin nicht in der Lage zu erkennen, worauf es ankommt. Ich brauche von ihm, von meinem Herrn, die Führung, wie ich reagieren soll. Und Friede kann heißen, oder jetzt muss man vielleicht so fragen, Friede mit Gott immer, immer. Aber Friede mit welchen Menschen entscheidet er. Wisst ihr? Ich behaupte mal was ganz, ganz Böses, oder was nicht böse, das ist einfach Wahrheit. Wenn ich mit allen Menschen zufrieden bin und alle mit mir zufrieden sind und mit allen Friede habe, dann stimmt was nicht. Es stimmt einfach was nicht. Wenn alle mit mir zufrieden sind, habe ich kein Rückgrat. Geht nicht. Wisst ihr mal, der Händler muss mit mir unzufrieden sein, weil er will mir etwas reparieren, einen Kleingruß für 20 Euro. Wisst ihr, ich habe auch lachen müssen. Er hat gesagt, es kostet 20 Euro, ohne Rechnung. Hat er nicht gesagt, aber ich habe es gewusst. Hinterher kam dann wieder die berühmte Frage, mit oder ohne Rechnung. Ich habe gesagt, natürlich mit Rechnung. Was habe ich für Rechnung gekriegt? 140 Euro. Macht er was? Friede hat einen Preis. Ich hatte Friede mit Gott und dafür 120 Euro weniger. Aber dafür hatte ich Friede mit Gott. Wisst ihr, ich hätte dann 120 Euro mehr haben können, aber kein Friede mit Gott, wenn ich darauf eingegangen wäre. Macht er? Friede hat einen Preis. Und darum sagt Jesus, du bist zu beneiden, glückselig, wenn du den Friede tust. Auslebst. Naja, vielleicht kann man bei einer weiteren Revision mal die Stelle so ändern, dass es dann statt glückselig wer den Frieden auslebt. Weil dann würden die Leute ja überlegen, was muss ich jetzt hier machen. Das ist ja auch typisch. Wir Bibelbearbeiter, wir hatten ja Auflage, also es gibt Dinge, die darfst du gar nicht tun, die tut man nicht. Wenn man sonst die Gläubigen durcheinander bringt, aber vielleicht ist es gar nicht falsch, wenn man sie manchmal ein bisschen durcheinander bringt, da mit Bibelstellen. Ist ja. Aber was mir ganz wichtig ist, der Herr sagt, du bist zu beneiden, wenn du den Frieden auslebst. Und der Friede lebt mir immer gleich aus. Ich bin mit ihm in Ordnung. Ich bin zurechtgebracht. Jetzt kann ich Frieden leben. Und zwar den Frieden, den er will. Ich möchte beten. Hey Jesus, du bist der Friedefürst. Du hast uns nahegebracht durch dein kostbares und teures Blut. Und du bist unser Friede und wir sind nicht in der Lage, auch mit unserem frommen Herzen einfach, weil das Fleisch halt doch noch da ist, zu erkennen, wo du deine Entscheidungen willst, so dass du entscheidest, mit wem Friede ist und wie das alles aussehen soll. Du willst generell, dass wir mit allen Menschen Frieden haben, aber es gibt die Ausnahme, wo ein Dritter beteiligt ist, mit dem wir letztendlich fürsorglich umgehen müssen. Gib uns einfach Gnade, so nahe bei dir zu sein, dass dein Friede unsere Herzen so uns beherrscht, dass wir hier wirklich ein Leben führen können, dass langfristig unsere Herzen einfach zur Ruhe kommen. Dass wir selber diesen Friede nie verlieren und vor allem, dass er da ist, wenn wir auf dem Sterbebett liegen. Dafür danke ich dir. Amen.